Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside. Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar den guten Attila. Guten Morgen.
Guten Morgen, Micha.
Hey, ist es warm?
Sehr warm.
Wir trinken trotzdem Kaffee, weil es Sonntag ist.
Eben.
Und man kommt leicht ins Schwitzen, obwohl wir eigentlich gar nicht so viel tun. Also habe eigentlich gar nicht so viel körperliche Ertüchtigung gemacht am Wochenende und habe trotzdem das Gefühl, dass ich unglaublich viel Wasser verloren habe.
Die kleinste Bewegung führt zu extremen Hitzewallungen hier im Moment.
Ja, echt. Ich muss mal kurz nach dem Stift greifen. Schwitz. Und eigentlich dürften wir uns gar nicht beschweren, weil nämlich die Arbeiter und die Bauer und Erbauerinnen von Dragon Quest Builders absolute Schwerstarbeit verrieten und nicht einen einzigen Schweißtropfen vergießen. Und wenn das nicht mal die Monsterüberleitung ist, von der Hitze zu Dragon Quest Builders 2.
Schwerstarbeit in Videospielen, genau, ja. Während wir nur ein paar Sticks schubsen, bauen die ganze Riesenmonumente auf.
Ja, richtig, richtig große Tempelanlagen und Wohnungsanlagen und Schlösser und eigentlich alles, was die Fantasie hergibt. Und Dragon Quest Builders 2 ist heute endlich, kann man sagen, weil den ersten Teil haben wir hier sträflich ignoriert, kann man vielleicht nicht sagen, weil im Discord wurde immer diskutiert, aber den haben wir nicht als Thema gehabt, als Podcast-Thema. Jetzt ist der zweite Teil rausgekommen für PlayStation 4 und für Nintendo Switch. Und wir beide sind, glaube ich, ziemlich bekennende Fans des ersten Spiels, oder? Also das erste hast du ziemlich intensiv gespielt.
Ja, ich habe sogar durchgespielt auf der PS Vita und das ist ja dann schon irgendwie ein Liebesbeweis gewesen. Auf der Vita, ja. Das war vor Switch-Zeiten. Ich habe mir jetzt auch die Switch-Version geholt und habe mir das damals auf Empfehlung von einem Freund geholt, konnte das noch nicht so richtig was damit anfangen. Dragon Quest, klar, kennt man meistens. Und ich war damals echt begeistert. Ich habe es durchgespielt. Ich habe viel mehr Zeit in diesem Spiel versenkt als eigentlich nötig. Und habe mich unheimlich auf den zweiten Teil gefreut, der ja jetzt erst in Japan erschien, Ende des Jahres, und jetzt endlich in Europa auch erschienen ist. Und ich freue mich, dass wir jetzt endlich einen Podcast über dieses Spiel machen können, weil es hat es, glaube ich, verdient.
Das glaube ich auch. Es ist jetzt schon, das kann ich mal, sollen wir die Leute mal so ein bisschen hooken? Es ist eins der besten Spiele dieses Jahr.
Auf jeden Fall.
Es ist, also ohne Witz, Goti-Kandidat. Es ist so unglaublich gut. Und das erste war auch schon sehr beliebt damals. Und ich glaube, das erste, was die Leute denken, wenn sie das sehen, ist, oh, das ist ja wie Minecraft. Und was kann man da antworten?
Ja, also ich glaube, das ist so das klassische Missverständnis. Natürlich sieht es auf den ersten Blick aus wie Minecraft. Es hat diese Klötzchenoptik. Es hat diese Bauästhetik, man macht auch im Prinzip das Gleiche, man baut Gebäude und, keine Ahnung, Anlagen und geht irgendwie in die Landschaft. Aber der große Unterschied, mich hat Minecraft zum Beispiel nie angesprochen, konnte mir damit auch nie irgendwas anfangen, deswegen habe ich mir auch am Anfang so schwer getan, Dragon Quest Builders überhaupt zu kaufen. Und als ich es dann hatte, habe ich gemerkt, Moment, das ist zwar die Klötzchenmechanik von Minecraft, aber die kombinieren das einerseits mit diesem Dragon Quest Charme, also mit diesen Figuren, die man ja so gut kennt, von dem, wie heißt er denn nochmal?
Der Toriyama.
Genau. Und dann hat man dahinter eigentlich ein sehr schönes Action-Rollenspiel gepackt. Mhm. Und gerade das, was gefehlt hat bei Minecraft, so dieses angeschubste, mach mal dies, probier mal das, bau doch mal hier, fang doch mal damit an, das hat Dragon Quest Builders. Und deswegen finde ich, wird so ein Minecraft-Klon dem Ganzen nicht gerecht, sondern das ist wirklich ein schönes Action-Rollenspiel in japanischer Art mit der Minecraft-Mechanik dahinter, also mit dem Bauen und Abbauen und Erforschen der Umwelt sozusagen, ja.
Genau, also die Dragon Quest-Entwickler wissen natürlich, dass diese Klötzchen-Ästhetik ganz bewusst auf Minecraft anspielt und das ist auch heute in der heutigen Videospiellandschaft auch nichts Verwerfliches oder Schlimmes, sondern sie sagen, okay, Minecraft hat uns inspiriert, ne, wir haben uns Minecraft angesehen, fanden es cool von der Idee und wir wollten das mit unserem Franchise kombinieren, da irgendwie was, einen neuen Twist zu finden. Und das ist es eigentlich, aber man muss mit Minecraft selber eigentlich gar nicht viel zu tun haben, um sich irgendwie für Dragon Quest Builders begeistern zu können. Also mir geht es persönlich so, ich mache Minecraft an und denke dann, ja, und hau ein paar Zombies kaputt. Ja, genau, ich hau ein paar Zombies kaputt, hau eine Kuh oder so und dann grabe ich mich in den Boden und stoße irgendwann auf Grundwasser und dann habe ich keine Lust mehr. Also Minecraft ist für mich total, das meine ich jetzt nicht böse, aber mich persönlich holt das null ab, das Original Minecraft. Und ich glaube, dass den meisten Spaß, den ich damit hatte, war, als Telltale irgendwann so ein Adventure darum gemacht hat, weil da gab es dann halt eine Story und so Charaktere und Figuren. Man hat diesen Minecraft-Stil dann sehr charmant umgesetzt. Das war der größte und beste Berührungspunkt, den ich mit dem Original Minecraft irgendwie hatte, aber ansonsten, keine Ahnung. Also ist es jetzt auch so, geht mir so wie dir. Kenne ich mich überhaupt nicht mit aus, spricht mich gar nicht an. Und Dragon Quest Builders ist, und ich bin nicht mal großer Dragon Quest-Fan, muss ich dazu sagen. Also ich mag den Akira Toriyama-Stil manchmal. Also in Dragon Ball mag ich ihn zum Beispiel nicht. In Blue Dragon mochte ich ihn hingegen sehr. Und bei Dragon Quest, was war der letzte Teil? Das war Teil 11, ne?
11, ja, genau.
11, ne? Da fand ich es wieder cool. Und davor schwankt es, also es kommt echt immer auf das Franchise an. Und auch natürlich, was man verbindet. Und was ich damit sagen will, ist, man muss auch nicht mal besonders Dragon Quest affin sein. Also es steckt zwar irgendwie so ein Haken zu Ereignissen, die es in älteren Dragon Quest Spielen gibt, aber man muss irgendwie keinerlei Vorwissen irgendwie mitnehmen. Man muss nicht mal den ersten Dragon Quest Builders gespielt haben, um den zweiten spielen zu können. Also man kann da wirklich einfach rein. Es ist so eine Geschichte, die auch gut geschlossen für sich funktioniert mit eigenen Figuren und man muss mit von beiden Franchise, weder Minecraft noch Dragon Quest in irgendeiner Form was zu tun haben, um mit diesem Spiel Spaß haben zu können. Und Spaß, Alter. Also ich kann nicht mehr aufhören zu spielen.
Ja, die haben das ganz geschickt gemacht. Die haben im Prinzip bei Dragon Quest 2 angefangen und so eine Art alternative Zeitlinie aufgemacht. Und man kommt dann sozusagen nach dem Hauptkampf dieses Dragon Quest Teils, der jetzt auch relativ alt ist, schon wieder rein. Und das Spiel hat natürlich Charaktere oder auch Figuren oder Typen von Figuren, die in den Dragon Quest-Teilen immer wieder kommen. Die Dragon Quest-Reihe ist ja eine Reihe, die immer wieder recycelt ihre Personen oder auch ihre Typen von Charaktermodellen und so weiter. Aber wie du sagst, man braucht das Ganze gar nicht. Das sind ein paar augenzwinkernde Geschichten dabei, die man mal vielleicht entdeckt und vielleicht auch nicht. Dragon Quest-Fans finden da bestimmt noch ein paar andere Sachen. Aber man braucht, wie du sagst, nicht den ersten Teil und auch nicht Dragon Quest und auch nicht Minecraft. Das Spiel kann für sich selber stehen und es fängt auch sozusagen selbst nochmal an und erzählt diese ganze Geschichte. Erzählt sie auch besser, finde ich, als in Teil 1. In Teil 1 war es doch sehr zerstückelt thematisch. Man hat so ein bisschen die Welt gerettet, was man jetzt auch wieder macht. Aber sie haben es gelernt, so ein bisschen, ja, sowohl mechanisch als auch storytechnisch ein bisschen besser zu verbauen.
Genau. Und das ist halt eben das Gute. Also es geht sehr viel über die Mechaniken, reden wir gleich nochmal im Detail. Aber das so grundlegend gesagt, manche Leute beschreiben Dragon Quest Builders als Minecraft mit Story. Und ich finde das gar nicht mal so falsch. Es ist, wenn du dich nämlich bei Minecraft einloggst und dich fragst, was soll ich jetzt eigentlich machen? Warum soll ich denn jetzt diese blöde Burg bauen? Warum soll ich jetzt ein Versteck bauen und sowas irgendwie? Wenn einem so diese Anleitung in Sandbox-Spielen fehlt, was man jetzt als nächstes tun soll, so ein Kontext, ein Sinn. Also, wer braucht eigentlich dieses Haus, dass da gebaut wird? Und wer braucht eigentlich das Verlies? Und wer braucht eigentlich das Schloss? Wer braucht eigentlich die Farm? Das ist dann hier in Dragon Quest Builders gibt es halt einfach einen Grund dafür, weil du, es fängt schon direkt am Anfang an, also du strandest dort mit zwei Überlebenden an so einer, auf einer Insel, hast keine Ahnung, wo du bist, was du machst. Und das Erste, was du natürlich machen musst, ist dein Überleben sichern. Also baust du deinen ersten Raum, also deinen ersten geschlossenen Raum, du machst dein erstes Lagerfeuer, du kochst dein erstes Essen, du suchst am Strand von dem Wrackteil deines Schiffes Teile zusammen, um daraus das Neues zu verwerten an der Werkbank und so. Und das hat halt alles irgendwie einen Sinn, also einen Überlebenssinn. Und alles, was dann später kommt, ist dann irgendwie auch in der Story an Charaktere gekoppelt, weil Charaktere dann unterschiedliche Bedürfnisse haben oder halt auch verschiedene Ziele haben und du hilfst ihnen als Erbauer oder als Erbauerin, den Avatar kann man sich dann selber erstellen, dann halt dabei, diese Sachen zu machen. Und das hat sofort, irgendwie macht dann das Bauen auch mehr Spaß, weil du weißt, das mache ich für irgendjemanden, oder?
Ja, also ich finde das auch so schön platziert. Es sind ja nicht nur einfach, hey, sammel mir 10 Felle von Wildschweinen, sondern so, bau mir eine Toilette, bau mir ein Bad, weil wir fangen an zu stinken und wir können nicht auf die Toilette gehen. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf, wir brauchen ein Feld, das du bauen kannst. Das ist so natürlich reingemacht, das ist auch sympathisch. Die Charaktere lernen dich auch erstmal kennen. Manchmal haben sie Probleme, so einer will zum Beispiel ein Halloween-Fest machen und das kapieren alle anderen nicht. Und halten ihn für pervers, weil er irgendwelche Kürbisse auf seinen Kopf ziehen will. Also das finde ich sehr, das ist schön inszeniert, das trägt sich auch so Stück für Stück weiter. Und man kommt so einerseits in so eine Entdeckungsphase, man findet Dinge, man wird dazu angeregt, zum Beispiel, ja, guck doch mal nach, keine Ahnung, wir brauchen jetzt Getreide und ich habe gehört, hinter diesen Bergen scheint da was zu sein und dann geht man da raus, dann freuen sich die Bewohner wieder und die Bewohner generieren sozusagen auch über diese Aufträge und darüber, wenn sie etwas erledigen, wie ernten, wie essen oder wie kochen, das übernehmen sie jetzt sozusagen. In Teil 1 waren die wirklich Parasiten, die haben dich alles machen lassen, haben höchstens mal ein bisschen mitgekämpft, wenn Monster angegriffen haben. Und dieses Mal sind sie wirklich aktiv. Die machen am Schluss sozusagen Großbauprojekte, wo du nur anstoßen musst. Und das ist so natürlich eingeflochten. Du verstehst es, du machst es gerne und du kriegst dann so eine Herzchenwährung, mit der du wiederum irgendwas freischalten kannst. Also es ist wirklich ein Ablauf, wo man gerne das mitmacht. Und das ist auch alles so gemacht, dass man auch mal Pausen einlegen kann, sich mal um was anderes kümmern kann und dann kommt man wieder zurück und holt sich diese und macht diese Quest sozusagen weiter.
Das ist richtig cool, weil dieses Bereitstellen eines KI-Kollegen finde ich total, finde ich irgendwie auch viel geselliger. Und das Erste, das ist gut gesagt, es waren wirklich Parasiten, weil im Ersten hast du das Gefühl gehabt, du machst für die alles, ne? Also es ist wirklich, das ging. Du hast dich dann irgendwann gefragt, warum reiße ich mir eigentlich so hart den Arsch auf, um diesen Leuten irgendwie zu helfen. Und da kam irgendwie wenig zurück, also du hast irgendwie wenig Gegenwert gehabt und so. Und das war dann so Bauen des Bauens Willen so ein bisschen teilweise. Das war auch immer ein Grund, aber es war also irgendwie so nach ein paar Stunden hast du gedacht, naja, da könnte ich jetzt vielleicht auch meine Gegenleistung bekommen. Und du hast dieses Gefühl im Zweiten halt nicht. Im Zweiten hat man wirklich das Gefühl, das ist eine Gemeinschaft. Auch dadurch, dass es halt beginnt mit diesen Stranden an der Insel, da ist man ja irgendwie dann gemeinsam in der gleichen Situation. Und du hast von Anfang an, hast du da einen Charakter, der heißt Mamroth, ne? Mamroth oder so?
Mamroth, ja.
Mamroth. Und der, sieht ziemlich grimmig aus. Ich glaube,
das ist auch ein Typ.
Ich glaube, das ist ein Bösewicht, der sein Gedächtnis verloren hat oder so. Ich weiß es nicht. Und das ist so sympathisch eingeführt. Der versucht am Anfang Sachen zu bauen, ist total begeistert, was du da als der Bauer irgendwie machst und kriegt es einfach nicht hin, weil er keine Fähigkeiten hat. Und dann gibst du ihm irgendwann eine Waffe in die Hand und sagst, hier, das ist eher so dein Ding, also Monster zerkloppen und für unsere Sicherheit sorgen. Und dann geht er in diese Aufgabe auf. Und das ist geil, dass die einfach dann Sachen machen, die du auch tust. Die KI erkennt von automatisch, ohne dass du dir jetzt irgendwie sagen musst, tu dies. Also wenn du zum Beispiel zum Strand gehst und du musst dort Seetang einsammeln oder so, oder wenn du Holzblöcke zerstörst oder sowas, erkennt die KI, das ist die Aufgabe, das müssen wir jetzt machen. Das gehört jetzt Zeit zu dieser Mission. Also macht Mamroth da mit. Weißt du? Also eigenständig. Also er macht eigenständig dann irgendwelche Sachen und man hat dann einfach nicht das Gefühl, dass man irgendwie komplett alles alleine macht. Und das nimmt dir viel von dieser Einsamkeit, die im ersten Spiel halt irgendwie teilweise noch drin war, dass du halt immer so einen Companion mit dabei hast. Und das ist ja dann später auch so mit den anderen Bewohnern, dass die dann teilweise auch eigenständig ihre Aufgaben machen und dir dann auch oft dabei helfen. Das ist sehr viel stärker ausgeprägt als beim ersten Spiel.
Und du kannst sie auch ausrüsten, das kommt auch dazu. Also die bleiben nicht sozusagen auf dem Level, sondern du kannst bestimmten Personen, unter anderem Mamroth, kannst du Waffen craften, dass die stärker werden. Oder der Mamroth sozusagen hat geteilte XP mit dir. Wenn du Erfahrungspunkte sammelst in dem Spiel mit allen möglichen, dann steigt auch sein Erfahrungspunktewert und sein Lebenspunktewert. Und der wächst mit dir. Das ist sozusagen dein Pendant, der überall mitgeht, der auch so ein bisschen die mal so auch mal eine Gegenmeinung vertritt oder so, aber eigentlich alles ganz gut passt. Für mich einer der ganz großen verpassten Chancen sozusagen in dem Spiel ist, dass sie da nicht den Zwei-Spieler-Modus reingepackt haben.
Ja.
Also dass sie sozusagen, wenn da wirklich die ganze Zeit einer mitläuft, warum kann man die Kampagne dann nicht kooperativ spielen?
So ein Split-Screen, ne? Das wäre ziemlich genial gewesen. Das ist echt schade. Ich glaube, PS4 geht nur online, soweit ich weiß. Und es gibt zumindest auf der Switch so einen Local-Wi-Fi-Modus oder so, ne? Wo man zumindest zu viert spielen kann. Aber der ist getrennt von der Kampagne, oder?
Ja, genau. Also man hat die Möglichkeit, auch ganz komisch, um das mal abzuhaken, den Mehrspieler-Modus, den schaltet man erst im Laufe der Story frei. Also man muss schon mal so seine 8 oder 10 Stunden investiert haben. Und dann wird auf dieser Hauptinsel, auf der man sozusagen auch ankommt, auf der man auch Geheimnisse entdeckt, auf der man sozusagen, zu der man immer wieder zurückkehrt, und da, wo man seine Hauptsiedlung auch bauen kann, da wird ein Portal freigeschaltet. Und über dieses Portal, so habe ich das zumindest verstanden, kann man Leute zu sich einladen oder zu Leuten gehen. Das Problem ist, es ist natürlich so ein bisschen, du kannst es zwar editieren, dass man sagt, ja, der darf nur bauen oder der darf auch zerstören, aber das ist halt doch ein bisschen separat. Also es funktioniert nicht wie die, du kannst nicht mit jemandem oder mit 3 anderen Leuten die Kampagne komplett spielen, sondern du bist auf diese eine Insel fokussiert. Das hatte man in der PS4-Version von Dragon Quest Builders 1, war es sogar ein eigenes Island, wo man Dinge bauen konnte und dann anderen zeigen. Und jetzt haben sie es ein bisschen erweitert, aber es funktioniert halt immer noch nicht komplett so, wie man sich das gerne vorstellen würde.
Ja, ich fand das wäre auf jeden Fall
attraktiv.
Ja, das ist schade. Also das wäre jetzt mein Wunsch auch für den dritten Teil, der hoffentlich noch kommt, dass die so einen Splitscreen-Modus wirklich einführen, wie man das auch aus Minecraft irgendwie kennt. Es gibt ja Minecraft-Versionen, die das haben. Und da zu mehreren Leuten bauen, das wäre schon ziemlich genial. Das würde sich ja halt auch wirklich anbieten. Aber vielleicht kommt das ja noch. Aber ansonsten, also vielleicht, viele haben ja, also jetzt überhaupt keinen Kontakt irgendwie zu den Spielen zu haben, deswegen müssen wir vielleicht mal ein bisschen erklären, wie dieses ganze Crafting und das Bauen funktioniert. Also wie gesagt, du kriegst diese Aufgaben, es ist alles mit der Story verbunden, da gibt es auch sehr humorvoll werden da die Figuren aus Dragon Quest eingeführt oder auch benutzt, also es sind auch viele Monster dabei, die aber eigentlich nicht immer alle böse sind, sondern gibt es manchmal auch so Inselwächter oder irgendwie so etwas, die dir dann auch irgendwie so ein bisschen dabei helfen. Was am Anfang einfach nur der Überlebenskampf ist, baut sich dann halt einfach darauf weiter aus, dass du ganze kleine Zivilisationen aufbaust. Also du findest andere Menschen, die aus irgendeinem Grund gestrandet sind, die vielleicht irgendwie aus irgendeinem Grund an deine Insel kommen. Die Insel wird dir am Anfang von so einem Inselwächter geschenkt und das ist dann quasi so dein Spielplatz und du baust dann mehr und mehr dann irgendwie weiter aus. Und das wird ganz clever kombiniert. Also es geht nicht nur um dieses Häuserbauen, das ist natürlich schon ein wesentlicher Teil, sondern es wird gleichzeitig kombiniert mit so Erforschung der Insel eigentlich, ne? Also man ist auch eigentlich ziemlich viel Entdecker in Dragon Quest. Das.
Genau, man ist Erbauer und Entdecker, das spiegelt sich sozusagen auch mit deinen Fähigkeiten. Du kriegst einen Hammer, mit dem du Rohstoffe abbauen kannst, die du dann wiederum auch setzen kannst. Also ob das jetzt Erdblöcke sind oder ob das jetzt Tomaten sind, die du pflanzt. Und du hast eine Waffe, also meistens ein Schwert. Malroth hat einen Hammer, also so ein Beil oder so ein Hammer, je nachdem, eine Axt. Und damit wehrst du dich sozusagen gegen die Gegner, die auf diesen Inseln rumrennen, die dich auch attackieren, die auch deine Siedlung immer wieder attackieren. Und du kannst dann ja auch eine Rüstung craften und so weiter. Und das ist so gemacht, dass es halt zig Rohstoffe gibt, zig Möglichkeiten. Du kannst auch ab und zu mal kleine Rätsel entdecken oder kleine Bereiche, wo du vielleicht auch mal besondere Rohstoffe findest. Und dann helfen dir aber im Prinzip die Bewohner, indem sie dich an bestimmte Dinge anregen. Also die sagen, hey, wir brauchen ein Feld, das wir bestellen wollen. Und dann hast du einen Geistesblitz und lernst auf einmal, wie man eine Scarecrow, also eine
Vogelscheuche.
Vogelscheuche baust, die dann sozusagen das Feld markiert, das dann zum Anbauen von Gemüse oder so genutzt wird. Und dann gibt es wieder eine andere Quest, die bringt dich auf eine andere Idee und so weiter. Oder die sagen, hey, wir brauchen ein Haus, das muss auch gar nicht groß sein, nur 2 Blöcke hoch und muss eine Feuerstelle haben und irgendwas zum Hinlegen. Und so lernst du im Laufe der Zeit über Entdeckung, über die Aufgaben, über die Gesamtaufgabe, du gehst dann auf andere Inseln, die dann auch wiederum separate Quests haben. Und so lernst du Stück für Stück, was du alles bauen kannst, abbauen kannst. Was schön ist besonders dieses Mal, deine Schilde und dein Hammer zerfallen nicht. Das war in Teil 1
echt
nervig. Ja. Das war so die Breath of the Wild. Rennst mit dem Schwert rein, Schwert zerspringt, ich habe kein Ersatzschwert dabei, oh, ich muss hier raus. Das haben sie jetzt viel, viel besser gelöst.
Ja. Lass uns mal ganz kurz noch bei den Kämpfen bleiben. Die sind im Vergleich zu anderen Action-Rollenspielen relativ einfach gehalten. Also du kannst jetzt nicht großartige Super-Kombos vom Zaun brechen, das gibt's halt nicht. Aber das ist völlig ausreichend. Also die laufen sehr, sehr flüssig ab. Also du hast immer eine gute Reaktion. Man drückt und man schlägt. Und das ist quasi das, was du eigentlich wissen musst. Aber man kann die Gegner auch sehr clever austricksen mit seinem Bauerdingens. Also Myroth ist natürlich derjenige, der den meisten Schaden im Endeffekt dann austeilt, je nachdem, was für Waffen man ihnen gibt. Man kann Gegner aber dann halt auch austricksen, indem man so Kuhlen oder irgendwelche Löcher baut, in die sie dann erstmal reinfallen. Oder halt auch so Schutzwände aufbauen. Also du kannst auch irgendwie Materialien nehmen und da so eine Wand bauen. Es gibt zum Beispiel später im Spiel so nach einer Weile kommen dann irgendwie so grüne, große Riesenschweine. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber sagen wir mal, es sind so große Schweine. Und die haben eine Lanze dabei. Und diese Lanze kannst du, wenn sie damit in die Wand schlagen, dann bleibt diese Lanze stecken. Und sie sind erstmal eine Weile damit beschäftigt, diese Lanze überhaupt rauszuziehen. Und einfache Mechanik, die man so von anderen Bosskämpfen aus anderen Spielen kennt, heißt effektiv aber auch, wenn du es clever machst und dann wirklich erstmal so eine Wand aufbaust und die Leute dann auch, also diese Riesenschweine dann erstmal dahin lockst und mit der Lanze dafür sorgst, dass sie dann dort reinschlagen, dann hat Myroth natürlich die Gelegenheit, da richtig drauf zu hauen und solche Sachen kannst du machen. Du kannst halt auch ganz bewusst, du kannst ja auch selber eine Deckung bauen, indem du dich selbst in so eine Art Grube reingräbst, wo die Gegner dann auch nicht hinschlagen. Und meistens, was auch ganz gut ist, meistens konzentrieren sie sich auch auf Myroth. Also es ist so, dass die KI-Leute sind oft meistens immer dazu da, um dich so ein bisschen abzudenken, weil du kannst dich zwar verteidigen, aber du bist jetzt nicht im Fokus beim Kampf. Also du bist jetzt nicht die Person, die da jetzt irgendwie komplett aufräumt, weil das steht gar nicht so sehr im Fokus.
Ja, das Kampfsystem ist schon sehr simpel, ne? Also man kriegt nachher so eine Art Powerschlag, auch wie bei Zelda dazu. Generell, man bekommt immer mehr so Gegenstände, die man nutzen kann, wie so ein Segeltuch. Auch das erinnert an Zelda Breath of the Wild. Und die Kämpfe sind nicht das herausragende Beispiel, die machen schon Spaß, wie du gesagt hast, manchmal sind auch in der Landschaft so extra große Gegner verteilt mit sehr vielen Hitpoints, die geben dann besondere Ressourcen oder bringen dich auf Ideen, auf bestimmte Rezepte, also kannst du auch mal eine Rüstung craften, wenn du so einen besiegt hast und die geben halt auch viel XP. Das Kämpfen, das merkt man schon irgendwie, steht jetzt nicht im Fokus von dem Ganzen. Das funktioniert auch okay, aber da hätte man durchaus, glaube ich, noch Spielraum gehabt, da ein bisschen noch was draus zu machen. Mit Myroth zusammen und auch mit den anderen Bewohnern finde ich es ganz, ganz gut. Das ist dann auch okay. Es gibt auch richtig große Bosskämpfe, die dann eine richtige Mechanik haben. Die sind sozusagen Abschluss vom Kapitel meistens. Und ich habe richtig Spaß gehabt, richtige Verteidigungsanlagen zu bauen. Also doppelwandige Mauern mit Burggraben davor und Palisaden. Und irgendwann kommen dann Gegner, die können diese Mauern einschlagen. Dann dringen die in deine Basis ein. Dann musst du die alle wieder zusammenpferchen. Und das ist schon ganz cool gemacht. Also manchmal wünschst du dir sozusagen noch ein bisschen besseres Material, damit sie da nicht mehr durchkommen, aber so hast du immer so, du hast auch immer so wieder so Gegnerwellen, die werden dann auch kommen, es gibt kleinere Gegnerwellen, die kommen immer mal wieder und es gibt dann so richtige Schlachten, die werden angekündigt, da kommt dann Malroth und sagt, hey, ich spüre hier, das Böse kommt und wir müssen uns vorbereiten und dann kannst du das sozusagen in dem Moment triggern, wenn du bereit bist.
Ja, das kriegt dann so einen Tower-Defense-Charakter, finde ich.
Ja, so ein bisschen.
In dem Moment. Das ist echt cool. Also du baust jetzt nicht in dem Sinne Tower, aber so die Wellen abwehren und dann quasi so mit passiven Mitteln dafür sorgen, dass die Gegner nicht durchkommen. Das ist schon ziemlich, hat mich sehr, sehr an dieses Genre erinnert. Und es ist teilweise echt cool, weil dann so, manchmal kommen dann so ganze Insektenschwärme irgendwie auf dich zugelaufen. Manchmal ist irgendwie so eine Riesenwelle an Käfern oder sowas. Und es ist dann schon echt geiler, beeindruckender Moment, wenn du dann hoffst, dass die Verteidigung einigermaßen funktioniert und du stehst dann da und wie in so einem, Herr Ring ist vielleicht übertrieben, aber es fühlt sich schon irgendwie in dem Moment so ein bisschen an, wenn du dann versuchst, dein eigenes Zuhause vor so einer Horde von Gegnern zu verteidigen. Das ist schon echt ein geiles, geiles Ding irgendwie. Also weil, vor allen Dingen, weil auch teilweise echt viele Gegner auf dem Bildschirm dargestellt werden. Da war ich auch ein bisschen überrascht. Also man sieht in der Landschaft immer so vereinzelte Schleime. Man kennt sie, die Dragon Quest-Schleime rumspringen oder irgendwie andere kleine Viecher oder manchmal auch so einen großen. Aber bei den Schlachten geht schon gut ab. Also es ist, sind jetzt zwar nicht Hunderte, aber viele. Also mehr, als man je in so einem Minecraft- oder Sandbox-Spiel gesehen hat. Also da kommen schon schätzungsweise 30 bis 40 Gegner teilweise so auf einen zu. Und es ist schon echt ziemlich cool.
Das ist ein ganz schönes Gewusel. Ja. Und ja. Man kann, glaube ich, nachher sogar Kanonen bauen, habe ich gesehen. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich das konnte, aber ich habe es in einem Bauplan mal entdeckt und hatte noch nicht die Ressourcen dazu. Aber das gab es auch in Teil 1, da konntest du dann richtige, die haben dann mehr oder weniger in 5 oder 10 Meter Abstand von deiner Siedlung richtige Löcher in den Boden geschlagen, weil die halt immer auch gleich die Erde mit aufwühlen. Also das ist wirklich ich finde es auch immer lustig, dass wirklich die Siedlung dann abzuschotten mit Eingängen, wo man rein und raus kann, Türme bauen und so. Das war in Teil 1, es gab sogar richtige Verteidigungsanlagen, die man gelernt hat. Da warte ich gerade noch drauf, ob das kommt. Aber Teil 2 hat zum Beispiel jetzt auch so Fahrzeuge, also keine Ahnung, sowas wie eine Minenlore, die man dann benutzen kann, wenn man da anfängt, in einer Mine zu suchen. Und die Tracks, also die Schienen repariert, dann kann man da mit einer Lore rumflitzen. Also da haben sie sich schon ein paar schöne Ideen einfallen lassen, um das Ganze nochmal abwechslungsreich zu gestalten.
Ist auch so, ja, wie abwechslungsreich dieses Spiel ist. Alter, ich habe jetzt ungefähr 20 Stunden gespielt und bin lange nicht am Ende. Ich glaube, das ist, was ich so gehört habe, ist es so ein 50-Stunden-Game, wenn man nur die Kampagne spielt und dann kann man ja noch natürlich viel Zeit dran irgendwie dranhängen. Aber was, das ist so abwechslungsreich, da ist so viel. Man denkt ja am Anfang, okay, jetzt baue ich. Und bestimmt baue ich jetzt 20 Jahre danach immer noch. Also es ist, aber die haben so viele coole, kleine, abwechslungsreiche Aufgaben und Gebiete vor allen Dingen sich auch ausgedacht. Also du hast gerade schon die Mine gesagt, es gibt ein ganzes Kapitel, was quasi nur, was sich nur um dieses Minenarbeiten so dreht. Ne? Also da erforscht wirklich so eine riesige alte Minenanlage und die ist so ein bisschen Zelda-Style in so einer Art Dungeon, den du erforscht, aufgemacht. Und das fühlt sich dann schon gar nicht mehr wie Minecraft irgendwie an oder wie so ein Sandbox-Bauspiel, sondern du hast eigentlich schon fast das Gefühl, du läufst durch so einen RPG-Dungeon irgendwie durch und löst irgendwie so kleine Aufgaben. Und man kriegt dann mit der Zeit auch viel bessere Fortbewegungsmöglichkeiten. Also du kannst dir dann irgendwann so einen Flugleiter bauen oder du kriegst so Paraglider-Sachen, also so, dass du auch von oben in Ebenen runterspringen kannst und damit du so runtersegeln kannst. Und dadurch macht das Erforschen dann auch total viel Spaß. Und dann gibt es ein anderes Kapitel, das ist im Prinzip wie Harvest Moon aufgebaut. Also du musst dich sehr, sehr viel ums Farmen kümmern und dafür, dass du halt Ernte bekommst und sowas irgendwie alles. Und du hast irgendwie nie das Gefühl, dass du immer nur dasselbe machst und dass das nächste Kapitel dann quasi das gleiche ist, nur mit schweren Gegnern, sondern du hast auch immer andere Gebiete, andere Aufgaben und auch andere Anforderungen, was das Bauen und so betrifft. Und das finde ich total cool.
Ja, ich habe das Gefühl, in Teil 1 war es mehr noch so Entdeckung, also ohne Hinweise, wirklich, dass du irgendwo mal über eine Höhle gestolpert bist, wo irgendwas drin war. Also jetzt ist es viel institutionalisierter, aber dadurch auch garantierter, dass die Leute das damit sozusagen das finden und damit umgehen können. Und es gibt so kleine Architekturrätsel in der Landschaft, über die man wiederum Medaillen bekommt, mit denen man wiederum neue Gegenstände bekommt auf der Hauptinsel. Und dann gibt es halt, wie gesagt, die 4 Hauptinseln, die sozusagen die Kapitel darstellen. Also die Hauptinsel, wo man ankommt. Und dann noch 3 andere, die thematisch, wie du sagst, Harvest Moon ist die eine, wo man viel um Ackerbau dreht. Die andere ist die Mine. Und bei der dritten geht es mehr so um Schneelandschaft und Burgen. Und das ist echt schön gemacht. Dazu gibt es noch ein paar zufallsgenerierte Inseln, die dir so Sammelquests sozusagen mitgeben, wo du auch hingehen kannst, um Ressourcen zu farmen oder um einfach sozusagen Belohnungen abzustauben. Und dann gibt es halt noch so optionale Herausforderungen auf deiner Hauptinsel. Also du bist einfach ständig beschäftigt. Du findest irgendwie einen Geist in irgendeiner Höhle, der dich bittet, das und das zu machen für ihn. Der gibt dir dann wieder was. Mal ist es ein Hauptquest verbunden, mal ist es eine Nebenquest. Also sie versuchen wirklich diese Welt, die potenziell natürlich irgendwann sehr groß werden kann, wo du dich verloren fühlen kannst, wo du irgendwann nicht mehr weißt, was ist denn jetzt mein nächster Schritt, wo soll ich denn jetzt überhaupt hin? Finde ich, machen sie eine schöne Balance zwischen Bauen, Entdecken, Quests, aber auch ein bisschen frei sein und immer so, du hast jetzt ein neues Tool, das kannst du so und so mal benutzen und danach hast du es verstanden und kannst es dann immer zu deinen Gunsten benutzen. Also es ist wirklich eine schöne Dynamik, die sich da entfaltet und man erwischt sich da immer wieder, sagt man, ah, ich mache nur mal eine halbe Stunde und eine Stunde und dann sind 2-3 Stunden rum.
Dieses Spiel ist so ein krasser Zeitfresser.
Es gibt sogar Tiere. Ich meine, du kannst auf Inseln gehen und dann hatte ich so eine Gang von 10 Hühnern sozusagen gezähmt und dann sind die hinter mir hergelaufen und dann musste ich die vor Angriffen beschützen, bis ich zu dem Schiff wieder kam, um die mit in meine Siedlung zu bringen, wo sie jetzt Eier legen. Hunde gibt's auch. Also es ist wirklich so schöne Erweiterung, wo du dich echt du bist richtig involviert. Du willst nicht, dass diese armen Hühner irgendwie von dem nächsten Schleimblob gefressen werden und das ist echt nett.
Ja. Und der Hund ist halt auch, den kannst du halt auch mitnehmen, der ist immer dabei, der ist wie Marov dann halt auch ein KI-Charakter, der dann mit dir rumläuft und die Insel erforscht und so. Aber kämpfen hält er sich schön raus. Also es ist so, er sieht eher aus wie eine Welpe.
Er schnuppert nur.
Genau. Und wenn so ein Riesen-Bosskampf ist, dann ist er jetzt nicht mittendrin oder so, sondern stellt sich dann an den Rand und sieht zu, wie du die Sache klärst. Und das ist aber irgendwie auch sehr süß und das funktioniert. Total gut. Und das Beste haben wir fast gar nicht gesagt. Also die größte Kritik an dem ersten Spiel war ja, dass das so fragmentiert wirkte, also dass es so verschiedene Kapitelunterteilungen gab und dass man halt sein Zeug irgendwie nicht mitnehmen konnte. Und dem sind sie hier auch entgegengekommen. Das ist einer der größten Hauptkritikpunkte des ersten Spiels gewesen. Also man behält sämtliche Erfahrungspunkte, die man gemacht hat und sämtliche Fähigkeiten. Und es kommt zwar vor, dass du zwischen den Kapiteln so Sachen wie Werkzeug oder so dann irgendwie abgeben musst, weil es nicht in die Story-Progression passt, aber es gibt so eine Art Hub-World, kann man das so sagen, wo du immer zurück kannst und wo du dir dein Zeug quasi wieder zurückholen kannst. Also du verlierst effektiv eigentlich nichts von dem, was du gebaut hast.
Genau, also man kommt halt auf die Inseln, da sagt der, da bewegt man sich jetzt auch nicht mehr durch Portale wie in Teil 1, wo man dann durchs Durchschreiten alles verloren hat und bei Null anfing, sondern man fährt jetzt mit dem Schiff und der Händler sagt halt, du, ich kann nicht all dein Zeug mit hier rumschleppen, ich bin kein Containerschiff, also bitte lass es doch hier. Und es bleibt dann da in einem Sack und wenn man zurückkommt, kriegt man das alles auch wieder. Und auf der neuen Insel, klar, storytechnisch wäre es ein bisschen blöd, wenn du da mit all deinen Ressourcen ankommst, dann könntest du sozusagen alles auf einmal erledigen, sondern die wollen halt schon, dass du die Welt entdeckst. Also fängst du da zumindest von den mitgebrachten Ressourcen und von den Rezepten erstmal bei Null an. Hast du das Kapitel aber abgeschlossen, kannst du wieder in deine Hub-World, wo du sozusagen dein Hauptbauplatz ist, und kannst das alles nutzen und kannst sogar in die abgeschlossenen Inseln wieder reisen, um dann dort Ressourcen zu holen oder mit den Leuten zu reden. Also die Siedlung bleibt bestehen. Das ist nicht dieses Gefühl wie in Teil 1, so jetzt gehe ich aus dem Kapitel und ich werde das Zeug nie wiedersehen.
Ja,
und genau. Das ist ganz schön. Also durch diese Hub-Welt auch hast du mit optionalen Aufträgen, hast du auch so bau 3 verschiedene Räume und so, hast du schon Lust auch dir zu überlegen, okay, wie baue ich denn jetzt meine Hauptwelt? Wo fange ich denn überhaupt an? Soll ich hier erstmal planieren oder mache ich erstmal ein kleines Dorf und baue ich das nachher um? Und es ist wirklich, es gibt ein paar Möglichkeiten, die sind jetzt viel besser geworden, finde ich auch. Also zum Beispiel früher musstest du dir so die unendliche Truhe musstest du dir erst craften. Das heißt, am Anfang hast du das Zeug alles nur irgendwie irgendwo hingeschmissen. Das haben sie jetzt gleich in ein mehr oder weniger unendliches Inventar gelöst. Das kriegst du gleich am Anfang und dann ist die Sache auch gegessen. Das ist auch sehr komfortabel. Ich spiele das auf der Switch und dann kannst du es dann einfach hin und her switchen, die Geschichten. Das ist echt ohne Probleme. Du hast einen guten Überblick über deine Ressourcen und das geht alles sehr flüssig von der Hand. Also das funktioniert sehr gut.
Ist denn ist dir auf der Switch irgendwie was performancemäßig aufgefallen, wo wir gerade schon bei der Switch sind? Oder ist das?
Also eine Sache, die mir sehr stark aufgefallen ist, ist, dass die Texte sehr klein ausfallen, wenn du es im Handheld-Modus spielst. Das eine Problem von diesem Spiel ist, und das hängt mit den Texten zusammen, ist, dass die Charaktere extrem geschwätzig sind. Also wenn die dir im Prinzip sagen, sammle 10 Äpfel, dann sind es 4-5 Textbildschirme, die alle nicht vertont sind und die reden und reden und reden. Dazwischen kommt das die Quest und reden dann wieder weiter. Also du kannst es auch nicht völlig stupide durchklicken. Du hast auch kein Questbuch oder so, wo du jetzt direkt siehst, was jetzt erledigt werden muss. Und es ist schon sehr viel Text, der auf der Switch sehr klein ausfällt. Und in manchen Leveln haben die Charaktere auch noch so eine Art Dialekt oder Akzent. Dann in so einem südamerikanischen, USA-Südstaaten-Akzent. Und dann wird es echt anstrengend. Und auf der Switch mit den kleinen Texten ist es auch sehr anstrengend. Von der Performance selbst, ich glaube, die Switch ist auf so 30 Frames gelockt, mehr oder weniger. Das hält es auch ganz gut durch. Und die PS4-Version ist, glaube ich, 60 Frames. Aber ansonsten ist mir, also Frames per Second, aber ansonsten ist mir nicht viel aufgefallen. Es ist sehr schön bunt. Es hat Ego-Perspektive, wenn man das möchte. Das funktioniert alles sehr gut. Und ich hatte jetzt auch keine Slowdowns oder so.
Ja, also ich habe es auf der PS4 Pro gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob das in 4K läuft. Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Weil die Optik ist so vom Stil her so gemacht, dass das 4K jetzt eh nicht so das Ding wäre. Also das ist so eine Art Plastik-Look, kann man das so sagen. Der auch so generell ziemlich gut aussieht, auch auf der Switch. Und deswegen kommt es jetzt da nicht so sehr auf die Auflösung an. Aber was jetzt die Performance betrifft, lief die Pro-Version natürlich einwandfrei. Und sieht echt schick aus, weil es auch so Sachen gibt wie zum Beispiel volumetrisches Licht. Also es gibt manchmal so Szenen irgendwo, wo man so geheimnisvollen Orten entgegenläuft und dann verändert sich die Lichtstimmung so auf so eine ganz merkwürdige Weise. Tag, Nacht, vor allen Dingen Sonnenuntergang sieht echt richtig gut aus. Und es ist weit, weit mehr als in Anführungsstrichen nur Minecraft, sondern da steckt echt richtig viel Liebe zum Detail drin. Und es lief eigentlich immer gut. Und diese Ego-Perspektive, die ist echt ganz interessant für Leute, die vielleicht von Minecraft auch kommen. Weil Minecraft wird ja traditionell eigentlich nur aus der Ich-Perspektive gespielt. Also da gab es auch eine Third-Person-View, aber das sah ehrlich gesagt total Panne aus. Und die Leute, die so das gewohnt sind und ein bisschen dieses Feeling zurückhaben wollen, die können sich natürlich dann in diese Perspektive setzen. Und hier lief's gut. Ich habe es jetzt nicht auf der Standard-PS4 ausprobiert, aber mir zumindest mal das Video von Digital Foundry angeguckt. Das sind ja die Experten von Eurogamer oder die mit Eurogamer zusammenarbeiten, die halt immer die Framerate-Tests und so machen. Und die sagen, dass es auf einer normalen PS4 schon manchmal so ruckelt. Das kann man so, du kannst halt die Multiplayer, der sieht so aus, der Online-Multiplayer, dass du da auch Welten von anderen Leuten besuchen kannst. Du kannst sie nicht verändern, aber du kannst da so reinsteigen und dir das angucken, so ähnlich wie es bei Minecraft ist. Und manche bauen so ganz komplexe Sachen mit so Glaswänden und sowas irgendwie. Und das ist dann eigentlich quasi immer ein ganz guter Test. Da kann man dann ausprobieren, was kann eigentlich meine Konsole? Was schafft die da? Wie viele Objekte kriegt sie hin? Und ich hatte da bisher keine Probleme, aber auf der normalen PS4 und anscheinend auch auf der Switch soll es da ab und zu mal so zu Framerate-Einbrüchen kommen, weil so wahnsinnig viele Objekte irgendwie dargestellt werden. Also je nachdem, wie viele komplexe Shader und so gleichzeitig im Bild zu sehen sind. Und ja, aber ansonsten kann man es echt gut spielen. Also die normale Kampagne ist eigentlich überhaupt gar kein Problem.
Wie waren denn deine Ladezeiten?
Die waren nicht so lang. Ich habe gehört, dass auf der Switch soll das ganz grausig sein, ne? Es gibt so ein Initial Load am Anfang, also es lädt einmal so, ich weiß nicht, unter einer Minute oder so, da bis das Spiel einmal drin ist und dann fällt es eigentlich kaum auf, weil dann wird eigentlich nur noch zwischen den Kapiteln ein bisschen geladen und ich rede hier echt von so Sekunden, also ganz normale Ladezeiten, die man oft bei Singleplayer-Spielen hat, also nicht, ist mir jetzt nicht irgendwie störend aufgefallen. Wie ist es denn auf der Switch?
Also auf jeden Fall bei der Switch, der Initial Load, wie du sagst, der erste, wenn du das Spiel startest, der ist extrem. Also hast du manchmal das Gefühl, das Spiel ist abgestürzt, weil sich nichts tut. Da kannst du schon ein paar Minuten mal gefühlt, ich habe es jetzt nicht gemessen, aber das ist wirklich der erste Load zum Startbildschirm ist ewig lang. Gut dadurch, dass man in der Switch vielleicht auch die App nicht immer schließt, sondern auf dem Standby ist, finde ich es nicht so schlimm. Die Ladezeiten zwischen den Inseln sind auch okay. Das Spiel warnt dich auch explizit, bloß nicht abschalten während der Zeit oder irgendwas machen. Also da muss man ein bisschen gucken. Und ich glaube, das Laden und das Speichern und das Laden dauert ein bisschen. Es geht, also man gewöhnt sich dran. Nur der erste Ladevorgang ist schon ganz schön krass, bis das Spiel mal drin ist. Vom Startbildschirm dann nochmal ins Spiel, das ist dann nochmal der zweite und dann hat man es eigentlich. Und dann ist auch okay.
Es ist interessant, es ist ein generelles Phänomen von der Switch, also nicht nur bei Dragon Quest, sondern es ist mir auch bei anderen Spielen aufgefallen, dass die Ladezeiten teilweise echt lang, echt extrem sind. Also oft probiere ich dann halt einfach so, um so einen Multiplattform-Vergleich zu haben, dann einfach mehrere Spiele aus und von der Disc laden dann sehr viele Spiele sehr, sehr schnell. Und aber gerade so Sachen wie Unity Engine oder Unreal Engine, das braucht teilweise ewig. Also das ist, je nachdem, wie das optimiert ist, brauchen diese Sachen wirklich sehr lange, um dann irgendwie nachzuladen auf der Switch und das scheint jetzt echt kein exklusives Problem zu sein. Ich habe eigentlich immer angenommen, dass wenn das von der Cartridge kommt oder so oder vom internen Speicher, dass das dann gar nicht so lange dauert, aber anscheinend wird einfach so viel an Assets entpackt während dieser Zeit, dass dann so, dass die Switch im Endeffekt dann einfach länger braucht zu laden. Was für eine Mobilkonsole ein bisschen doof ist, weil du sitzt dann quasi eine Minute, zwei Minuten dann da in der Bahn und denkst, ja,
also, hier tut wie gesagt, sich nichts. Im Standby-Modus, aus dem Standby-Modus heraus ist es kein Problem. Nur wenn man ja das Spiel wirklich schließt oder updatet und dann nochmal neu anfängt, dann kann man sich in der Zeit einen Kaffee holen gehen. Ansonsten war ich eigentlich jetzt recht zufrieden, sowohl grafisch, ich habe es im Handheld gespielt, ich habe es am großen Bildschirm gespielt, wo natürlich, wie gesagt, die Schriften nicht so ins Gewicht fallen. Bisschen komisch ist, dass sich das Spiel manchmal Zeit lässt. Also gerade wenn so, es gibt so eine Entität, dass die ab und zu mit dir spricht, sozusagen aus dem Off. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Pseudodramaturgie sein soll oder so, aber manchmal kommen die Texte und bleiben einfach 10, 15 Sekunden stehen. Und in der Zeit passiert nichts. Du hämmerst auf die Taste, jetzt komm, ich habe den Text dreimal gelesen, ich kann jetzt weitergehen. Es passiert nichts. Die bleiben einfach stehen, diese Texte. Und auch wenn du, die haben irgendwie eine komische Designentscheidung getroffen, mit dem A-Knopf wechselt man sozusagen vom Hammer zum Krafthandschuh zum, es gibt ein cooles Tool, mit dem du ganze Wände oder Böden ersetzen kannst. Also keine Ahnung, du hast das Ding in Stein gebaut und jetzt willst du es in Holz bauen, dann wählst du da diesen Holzblock aus in deinem Inventar unten und dann gehst du mit so einem hart Bügeleisen dahin und schwupp, kannst du die ganze Wand en masse verändern vom Steinwand zur Holzwand. Das ist eigentlich ganz cool. Und das alles ist aber mit der A-Taste. Und die A-Taste wird auch bei der Switch verwendet zum Sprechen mit den Charakteren und zum Anmachen oder Aufmachen von irgendwelchen Gegenständen. Und das heißt, wie oft mir schon Malroth seinen Tagesablauf erzählt hat oder irgendwas, weil ich falsch geklickt habe. Das macht einen wahnsinnig. Besonders in diesem leichten Kuddelmuddel, wenn dann viele Monster, Gegenstände und all das Zeug da rumhängt, dann wird es echt ein bisschen nervtötend. Aber das Spiel, das muss man halt auch sagen, hat halt auch unglaublich viel Zeug. Also es gibt, es fängt bei den ganz Standardressourcen wie Stein an, geht über, also die unterschiedlichsten Ressourcen, dann gibt es die ganzen Erze, also Kohle, Kupfer, Gold, Silber etc. Es gibt Gegenstände en masse, also man kann vom kleinsten Stuhl bis zur Riesencouch alles craften. Es gibt Waffen, es gibt Sachen zum Anbauen, also immer Kerne von irgendwas, Tomaten, Setzlinge, dann gibt es natürlich die Tomate selbst, dann gibt es Essen, das man aus den Tomaten machen kann. Also das Ding vereint schon irgendwie alles Mögliche, was an Crafting funktioniert in diesem Spiel. Und ich bin fasziniert, weil ich bin wirklich kein großer Fan von Crafting-Systemen, aber bei Dragon Quest Builders funktioniert es einfach. Und wenn du dann so eine Küche gebaut hast, wo die Bewohner selber auch noch anfangen zu kochen und dann hast du vorher noch Felder gebaut, wo die anfangen zu ernten, und dann hast du noch eine Halle gebaut, wo die essen und dann hast du so echt so ein Perpetuum mobile, wo ständig Herzen generiert werden, weil die ernten die Sachen, die sehen die Sachen, die kochen die Sachen, die essen die Sachen und sogar, wenn sie auf die Toilette gehen, generieren sie Ressourcen, das ist ganz verschämt als Night Soil beschrieben. Da kannst du dann sozusagen morgens hin, die stehen dann auch wirklich, das ist irre, ich habe einen Screenshot, da stehen die irgendwie 10 Bewohner meiner Siedlung stehen so vor der Toilette. Eine Reihe. Ja. Und danach gehen sie alle zum Badhaus und dann gehen sie zum Essen. Und es ist so schön.
Und du
das ist faszinierend.
Und du kannst die Scheiße halt einfach als Ressource benutzen. Das ist super. Ja. Nee, das ist wirklich gut. Und das kriegt dann so diesen Effekt, den man so von den Sims-Spielen vielleicht so ein bisschen kennt, ne? Irgendwie so, das ist so ein Tagesablauf. Und du merkst, und das Spiel, also ist, der Unterschied zu Sims ist ja, dass Sims sagt so, hey, hallo, wir haben diese geile KI, ey, jetzt guck doch mal, die kochen jetzt, ne? Ey, du musst mal genau hingucken, wie gut die kochen. Und also weist dich die ganze Zeit drauf hin. Das Spiel sagt dann halt die ganze Zeit, ey, hier passieren total viele tolle Dinge. Schaut zu, wie dein Sim sich den Bart rasiert, sozusagen. Und bei Dragon Quest Builders passiert das einfach. Also die sagen dir das nie, dass deine Gefolgschaft, dass die da irgendwie ihr Zeug machen, sondern du musst da einfach selber hingehen und das selber beobachten. Und die Dinge nehmen einfach so ihren Lauf. Das ist so das Geile an Dragon Quest. Dinge funktionieren einfach. Dinge werden einfach gemacht. Und ich finde so dieses Unkomplizierte, es geht so durch dieses ganze Spiel. Also klar, die erste Am Anfang muss man sich erstmal an die ganze Steuerung gewöhnen. Die Steuerung ist erstmal so, wow, was passiert hier? Ja. Weil auf dem Pad sind halt teilweise so Doppelfunktionen auch draufgelegt und so. Man muss sich überlegen, hier wird ja wirklich die Komplexität eines klassischen PC-Sandbox-Spiels, wo man natürlich an der Tastatur sitzt, wird hier irgendwie auf dem Pad gelegt. Das haben sie schon echt gut gelöst und es funktioniert. Aber man braucht erstmal so eine Weile so, okay, jetzt muss ich erstmal lernen, was ich hier und da mache. Und je nachdem, von welchem Action-RPG man jetzt gerade kommt, ist es eh immer so eine kleine Umgewöhnung, weil es gibt immer so einen kleinen Twist in der Steuerung. Ich habe zum Beispiel ganz lange Zeit immer die falsche Schlagentaste gedrückt. Ich habe Springen und Schlagen wirklich die ersten 2-3 Stunden komplett verwechselt und halt erstmal gebraucht, um da irgendwie hinzukommen. Aber wenn man das einmal hat, dann sind die Sachen so logisch. Also alleine wie Räume gebaut werden. Irgendwie, da wird dir recht früh erklärt, dass die Räume müssen aus mindestens zwei Blöcke hoch sein und geschlossen sein. Und das gilt dann schon so als Raum. Und das Spiel erkennt von selbst, okay, da werden Sachen gebaut. Wenn du Felder anlegst, dann erkennt das Spiel, okay, hier wird offenbar gerade ein Feld aufgebaut. Also generiere ich das jetzt als Feld. Du kriegst manchmal halt auch, du hast ja immer dieses schlaue Buch hinten im Hintergrund und dann gibt es manchmal so Story-Aufgaben, dass du irgendwas bauen sollst. Und dann kriegst du auch einen Bauplan. Also du musst jetzt nicht komplett alles aus dem Gedächtnis machen, sondern manchmal sagt die Story auch, okay, komm, ich zeig dir jetzt, wie man zum Beispiel eine Farm aufbaut oder so. Und dann bekommst du diesen Plan auf den Boden gesetzt und dann lernst du das einmal und dann kannst du es von fortan quasi selber machen. Also du kannst von fortan selber diese Sachen setzen und das Spiel erkennt automatisch, dass es so funktioniert. Und deswegen ist diese Minecraft-Block-Ästhetik auch extrem hilfreich. Also man denkt am Anfang, okay, das haben sie gemacht, um an Minecraft zu erinnern. Aber es hat ja den Vorteil, dass man damit aber auch dieses Schematische und das so generell die Struktur von Gebäuden sehr viel einfacher erkennen kann. Und wenn du Sachen hin und her bewegst, wenn du Blöcke hin und her bewegst, du kriegst dann, du hast so Handschuhe, mit denen du so schwere Sachen irgendwie tragen kannst und so was irgendwo, dann ist diese Blockanordnung, macht es dir dann halt nur noch einfacher, dieses Prinzip zu verstehen. Und es nimmt dir so viel Arbeit wie möglich ab. Also viele Sachen funktionieren einfach organisch, so wie diese ganze KI, diese ganze Bürger-KI, dass du es eigentlich überhaupt gar nicht merkst. Also das Spiel sagt nie so mit dem Finger, zeigt, ey, guck mal, was hier passiert und du musst das machen, sondern es ist alles so, es float die ganze Zeit und das mag ich total an diesem Spiel.
Ja, und es macht es auch so berechenbar. Also durch diese Block-Ästhetik kannst du ganz genau berechnen. 2 Blöcke hoch, 5 Blöcke quer. Das heißt, ich baue in der Mitte eine Tür und dann sind hier 2 Blöcke. Dann mache ich eine Reihe, die mit Fenstern bestückt ist. Dann mache ich nochmal eine Reihe, das ist das Dach. Dann setze ich das nächste Stockwerk drauf. Da baue ich dann Treppen hoch. So viele brauche ich dann. Auch sehr komfortabel, wenn du diese Adventure Islands da machst, kriegst du teilweise unbegrenzt Ressourcen. Also wenn du die Quests auf diesen Abenteuerinseln erledigst, dann bekommst du zum Beispiel unendlich Holz, was natürlich unglaublich komfortabel ist irgendwann, weil du dann, das Spiel weiß schon, hey, ich weiß, du hast keinen Bock auf deiner Hub-Welt jetzt jedes Mal in den Wald zu gehen und Holz zu hacken, sondern irgendwann ist diese Ressource, die am Anfang sehr wichtig ist und begrenzt ist, nachher sozusagen for free. Und das macht natürlich Spaß, weil du dann auf einmal Treppen bauen kannst ohne Ende und nicht jedes Mal, okay, ich habe 5 Treppen gebaut, Mist, ich muss wieder in den Wald, wieder Ressourcen sammeln, wo sind denn die, wo finde ich denn die und so weiter. Und es macht auch wirklich Spaß, da sozusagen sich architektonisch in Anführungsstrichen auszutoben. Du kannst Tunnel bauen, du kannst Brücken bauen, du kannst Gebäude bauen, du kannst aufeinander Gebäude bauen. Irgendwann, du hast, das ist so ein bisschen, das kommt von dem ersten Spiel auch, du hast ein begrenztes Stadtgebiet auf den anderen Inseln. Auf deiner Hauptinsel kannst du bauen, wo du willst und wirst auch sozusagen belohnt dafür. Aber auf den Nebeninseln hast du so einen quadratischen Bereich. Das ist die Hauptinsel. Das merkst du auch, da switcht dann die Musik von heimelig zu abenteuerlich und da ist sozusagen die Stadtgrenze. Und viele Dinge müssen innerhalb dieser Stadtgrenze gebaut werden. Also habe ich irgendwann angefangen, Felder auf die Dächer meiner Häuser zu bauen. Weil anders ging es ja nicht. Und dann habe ich die Dächer verbunden. Und weil ich will ja auch, dass meine Leute da hochgehen und die Sachen bewässern und graben und die Sachen setzen. Und dann hatte ich halt irgendwann, das ist das Schöne, das ist, Physik spielt da jetzt keine große Rolle. Du kannst also ein komplettes Wasserbecken mit Tomaten auf das eine Gebäude bauen und es tropft jetzt nicht raus. Oder du kannst absurde Brücken in die Luft bauen. Das hält auch alles. Und das macht richtig, richtig viel Spaß, finde ich. Also so, du willst, am liebsten willst du all deinen Bewohnern auch ein Einzelzimmer bauen. Das ist so ein Ding, da würde ich mir fast schon langsam eine Statistik wünschen. Das ist sozusagen das Einzige, was ich noch nicht, was mir noch so ein bisschen fehlt, ist einfach so ein Überblick. Hey, du kannst zwar, wenn du einen Raum zuweist, sehen, so und so viele Bewohner gibt es, aber du siehst nicht zum Beispiel, okay, du hast jetzt 20 Bewohner, von denen haben 4 Stück einen eigenen Raum. So. Und dann wüsste ich, okay, oder was machen die gerade oder was wollen die gerade? Also ein bisschen so einen leichten Überblick. Es hält sich dann schon in Grenzen, das geht. Aber du hast so wirklich diesen Wunsch, okay, wir brauchen unbedingt ein Bad und jetzt kriegt auch noch jeder sein Zimmer. Und dann entdeckst du auch mal neue Rezepte, indem du irgendwas in den Raum reinbaust und auf einmal sagt dir der, hey, das ist jetzt kein einfacher Raum, das ist jetzt ein luxuriöser Raum. Und das ist, dieses Spiel hat so wirklich so eine schöne Balance aus, wir zeigen dir, wie du sagst, aus diesen Blueprints, zeigen wir dir 1:1, wo was hinkommt, das kannst du auch wirklich auf den Boden knallen, das kannst du auch später wieder hervorholen und sagen, hier, ich baue dieses Ding jetzt 1:1 mit der Hilfe dahin, da gibt es eine 3D-Rekonstruktion, also idiotensicher, das Ding, jedes Mal, wenn du den richtigen Stein setzt, macht es auch Pling. Und da steht auch, du brauchst 22 von dem und 23 von dem und selbst in deinem Crafting-Menü, das auch neu, zeigt es dir an, hier von dieser Ressource musst du 23 nehmen. Und also es macht es dir wirklich leicht. Bisschen schade ist, du kannst im Prinzip nicht bestimmte einfache Gebäudetypen als Blueprint aktivieren. Also bestimmte Dinge musst du sozusagen von den Voraussetzungen im Kopf haben, dass so ein Raum ist halt gestaltet mit einer Schubkarre, einem Bett, einer Lichtquelle und einem Sack. Und sowas Einfaches lässt sich das Spiel jetzt irgendwie nicht als Blueprint rausgeben, aber so ein Bad kannst du da durchaus mal dann dir sozusagen vorgeben lassen und dann nachbauen. Ja, und das ist wirklich, es gibt so viele Varianten, so viele Möglichkeiten und du kannst in die Höhe toll bauen und du kannst Sachen verbinden und du kannst auch mal einen Wald pflanzen, du kannst eine Grasebene machen. Also das Spiel hat wirklich so viele Fortschritte gemacht zum ersten Teil, finde ich richtig schön.
Und trotzdem ist das Ganze so charmant und leicht, ne? Also, was ich nie müde werde, ist, wenn Marov und du, dein Charakter, ein High Five machen. Das ist so geil.
Ein Levelaufstieg, ja.
Ja, immer wenn es einen Levelaufstieg gibt, dann springen beide in die Luft und geben sich ein High Five. Und Marov sagt am Anfang, ich weiß gar nicht, warum ich das mache, aber ich find's geil. Und sind so viele Animationen in diesem Spiel, sind so cool. Also immer wenn du auch eine neue Idee bekommst, du kriegst dann ja als Erbauerin, also ich spiele eine Frau, kriegst du dann so die Eingebung und dann also so, aha, so ein bisschen wie bei Wiki, dieses Wikinger-Ding.
Genau, da sprießen der Finger Ideen. Er zückt sein Buch und seine Feder und schreibt ganz so. Und dann hat er so, geil. Jetzt habe ich die. Ja, und auch schön, du kannst da die Siedlungen auch in Levels ausbauen und jedes Level, du hast da so eine Glocke, die du dann läutest und alle kommen und machen aha, aha. Gut, das irgendwann ist ein bisschen nervig, wenn sie 10 Minuten aha machen, aber ja, du kriegst dann halt neue Rezepte und es lohnt sich und du hast immer so, gut, manchmal stößt du halt an Levelgrenzen. Ich war dann auf der ersten Insel halt relativ schnell Level 10, dann bringen dir die XPs nichts mehr. Das wird dann später erweitert. Aber es ist schon schön. Manchmal ist es ein Tick zu lang. Also die können ja nur Laute ausstoßen. Und wenn du dann was Großes erbaut hast, dann stehen sie alle um dich rum und machen irgendwie 2 Minuten. Aha! Und dann denkst du so, okay, es ist schön, es ist gut. Weiter, Leute, weiter. Wir machen einfach weiter.
Ja, genau.
Aber ja. Ja, du kannst sogar terraformen im Prinzip. Also du kannst Flüsse bauen, du kannst ganze Berge abtragen. Du kriegst nachher auch Tools wie eine Bombe, wo dann große Teile sozusagen wegsprengen kannst und so. Und ja, also es ist wirklich, ich habe teilweise viel zu viel Zeit in der ersten Insel verbracht und konnte dann wenigstens mit dem Podcast, musste ich dann sagen, okay, jetzt komm, Schluss, ich muss weitermachen, ich kann nicht noch irgendwas Neues bauen.
Es ist, man fängt auch irgendwann an, sich so über Sachen Gedanken zu machen, die eigentlich auch nicht so wichtig sind, also die über das Leben hinausgehen, zum Beispiel alles mit einem cleveren Lorensystem zu verbinden. So dass du relativ schnell zwischen den Orten hin und her kommst. Das geht zum Beispiel, oder kannst du dir halt natürlich einen Swimmingpool aufbauen oder kannst du da rein und mit so einem Seepferdchen, wie heißt es, Seering, Wasserreifen, Rettungsring. Genau. kannst du da drin rumschwimmen und so. Das ist so richtig, richtig witzig. Und also dieser Dragon Quest-Charme, der passt ja auch einfach generell drauf. Ich finde auch die Monster finde ich halt geil. Also es sind halt nicht nur diese Schleimdinger, sondern ich liebe zum Beispiel diese fetten Ratten. Yeah. Die haben den bestanimiertesten Schwabbel an sich, den es gibt. Also das ist so, die sind halt dick, das sind halt dicke Ratten, die viel gegessen haben und die stehen so aufrecht und die haben so ein, ja, die kommen gut durch den Winter und das ist, das sieht total gut animiert aus. Die sehen alle so, die haben so eine Dynamik in den Bewegungen. Die sehen gar nicht so aus wie klassische 3D-Figuren, sondern die haben alle so flüssige, weiche Bewegungen irgendwo und das macht es richtig charmant. Also es ist schon, ich finde auch, dass es tatsächlich ein bisschen besser aussieht als bei Dragon Quest 9, 10, 11, 11 war das. Boah, so viele Teile. Genau, 11 war der letzte. Das sah auch cool aus, aber ich finde, irgendwie habe ich das Gefühl, ist wirklich nur so ein subjektiver Eindruck, dass es hier ein bisschen mehr fluffelt, ein bisschen niedlicher auch alles ist und die Bewegungen irgendwie ein bisschen homogener sind, als hätten sie, ich glaube, es baut ja auch auf Unreal Engine auf, das ist ja, und als hätten sie da nochmal so ein paar kleinere Feinheiten irgendwie reingemacht, damit das Ganze ein bisschen mehr float. Und das ist so schön. Also, man kann viel machen, wird aber trotzdem nicht in irgendeiner Form überfordert damit. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr schwierig ist, in einem Sandbox-Game hinzubekommen, dass man nicht das Gefühl hat, okay, wow, die Möglichkeiten erschlagen mich, ich kann alles tun, aber was soll ich tun? Sondern dieses Spiel gibt dir diese Freiheit, aber packt das immer so in den Kontext und verpackt das immer so, dass sich das nicht komplett überrumpelt. Dass man aber trotzdem, wenn man jetzt irgendwie so diesen, ne, so kreativ ist, man kommt vielleicht von so ähnlichen Spielen, wo man sehr viel Freiheit hat, hat man trotzdem die Möglichkeiten. Also wenn du willst, kannst du auch einfach ganz viel Kram machen und die Freiheit besteht dir, aber du wirst nicht dazu gezwungen und das ist das Tolle. Also es ist genau die richtige Mischung. Ich bin sehr begeistert.
Das Spiel hat halt auch viele Lösungen gefunden. Also ich glaube, sie haben einfach viele Lehren aus Teil 1 genommen. In Teil 1 zum Beispiel konntest du Schnellreise über so tragbare Orbs machen und über so, wie hießen denn die, Chimera-Flügel, glaube ich, waren das. Die haben aber nicht funktioniert in Dungeons, weil du da gegen die Decke geknallt bist, sozusagen. Schnellreise, schnell zurück zur Siedlung. Jetzt kannst du das jederzeit machen. Es gibt so Warp-Punkte, wo du hin kannst, fest und fixiert und sozusagen von überall. Das erleichtert natürlich die Fortbewegung. Klar, da ist nicht mehr ganz so viel Abenteueraspekt dazu, aber es sind einfach komfortable Dinge, weil das Spiel weiß, hey, du hast so und so viel Zeit und die Zeit solltest du schön nutzen mit den Quests, mit dem Bauen und nicht damit, dass du halt wieder 5 Minuten irgendwie in einer Pampa rumrennst zu dem Zielort, wo du jetzt hin wolltest und halt den Orb nicht gesetzt hast. Also das hat mir sehr gut gefallen, dass das Spiel schon an den richtigen Stellen so Komfortfunktionen wie diese Universaltruhe, wie die Schnellreise, wie die nicht mehr die Abnutzung der Waffen und so. Das sind einfach Dinge, da haben sie den ersten Teil konsequent und positiv überarbeitet. Es ist noch zugänglicher geworden und du behältst eigentlich sehr guten Überblick über diese tausenden Ressourcen, weil sie halt Stück für Stück eingeführt werden und dir Stück für Stück immer mehr Möglichkeiten geben oder auch mal wieder nehmen und dann wieder geben. Und damit ist so die Progression, macht einfach Spaß, weil du irgendwie was entdeckst, aber das kannst du auch gleichzeitig wieder nutzen, um deine Hubwelt besser auszubauen. Und mir hätte vielleicht noch zuletzt irgendwie so eine Möglichkeit irgendwann gut getan, wo man dann anfangen kann, gesamte Häuser zu verschieben. Weil wenn du natürlich jetzt irgendwie falsch baust, in Anführungsstrichen, oder für mich ästhetisch nicht schön baust und ich möchte es nachher verändern, dann muss ich halt mit der Abrissbirne kommen. Und früher war das halt der Hammer, das war sehr anstrengend und dieser aufgeladene Hammerschlag ist jetzt auch nicht der einfachste auszuführen. Das ist ein bisschen auf der Switch so eine kleine Verrenkung. Und jetzt würde ich wahrscheinlich einfach eine Bombe in das Haus reinwerfen und sagen, alle raus bitte. Immerhin habe ich jetzt Bomben. Aber also das ist so, das wäre sozusagen das Fortgeschrittene, wo man dann sagt, okay, ich möchte jetzt meine Siedlung irgendwie anders bauen, perfekter bauen. Aber so wie es ist, finde ich es einfach schön. Man freundet sich dann auch mit diesen gewachsenen Strukturen so ein bisschen an, weil so wachsen halt die Städte. Die fangen vielleicht mal in einer Ecke an und dann gehen die mal woanders hin und dann überlegt man sich das wieder. Dann gibt man vielleicht diese Siedlung auf in der Hubwelt und dann baut man eine neue. Und es wird auch alles angenommen und applaudiert. Das ist generell, finde ich, ein sehr positives Spiel, ein schönes Spiel. Es ist ein Spiel, wo ich mir auch gut vorstellen könnte, irgendwann mit meinem Sohn zu spielen. Weil es gibt kein Blut, es ist alles so, Leute sind gut drauf, auch diese ernste Thematik eigentlich ist manchmal schwierig von der Tonalität zu treffen, weil man ist sozusagen, alle gucken einen an und sagen, eigentlich du bist der Böse, weil in dieser Welt haben die Bösen sozusagen die Geschichtsschreibung übernommen und sagen, hey, was zu bauen geht gar nicht, das ist gegen den Willen. sozusagen der Götter oder was auch immer. Und aber selbst das schaffen sie eigentlich ganz nett zu übertragen. Und es gibt ein paar nervige Charaktere, aber die sind auch okay. Und wie gesagt, wenn sie das noch ein bisschen an der Textmenge geschraubt hätten, da habe ich das Gefühl, genauso wie dieser MIDI-Soundtrack, das sind so Dragon Quest-Probleme. Die schleppen die ja irgendwie seit 100 Jahren mit. Diese geschwätzigen Charaktere ist mir in Dragon Quest 11 aufgefallen, dass es alles 10 Textbildschirme braucht. Und dieser Soundtrack, das an diesem berüchtigten Koji Sugiyama, glaube ich, der da diesen Daumen drauf hält auf diese Dragon Quest Melodien. Übrigens auch wieder die gleichen. Also das sind so Sachen, wie du sagst, in Teil 3, wenn sie sich da noch ein bisschen emanzipieren könnten, noch mal so ein bisschen in dieses Storytelling rein investieren, super. Und dadurch, dass es halt diese Quests gibt, das ist so eine Sache, das ist eine Lehre für mich. Wenn ihr das Ding halt einmal durchgespielt habt und zufrieden seid, das ist sozusagen der Nachteil, fand ich. Ich habe mir damals die PS4-Version von Teil 1 auch noch gekauft, habe sie angefangen und habe so gemerkt, Mist, ich kenne ja die gesamte Welt, ich kenne ja die Geheimnisse, ich weiß jetzt, was für Quests kommen. Dann macht das nicht mehr so viel Sinn. Das haben sie jetzt in Teil 2 durch diese Hub-Welt so ein bisschen, finde ich, gelöst, weil man da ja sozusagen unendlich immer neu rumbauen kann. Und man kann seine Errungenschaften auch teilen an so schwarzen Brettern, sozusagen, wenn man Lust hat.
Das ist cool, da kann man dann so reinlaufen. Außerdem kann man tauchen.
Auch das.
Und das ist geiler, als man glaubt. Also man stirbt jetzt nicht sofort, wenn man ins Wasser geht. Und dann kannst du halt auch noch Geheimnisse irgendwie am Flussufer oder sowas entdecken. Das ist so cool. Also Entdecker, du kannst jetzt auch viel mehr entdecken. Ich bin halt mehr so der Entdeckertyp. Und da rumlaufen und irgendwelche Sachen unter Wasser finden, es ist gar nicht so trivial. Also man hat richtig Bock, dann zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal, was hier so geht. Und das macht richtig Spaß.
Ja, und es kommt sogar jetzt ein DLC, der für eine eigene Insel, also eine eigene Questreihe nur mit Aquarium thematisch setzt. Also es gibt jetzt, glaube ich, einen freien DLC, der so ein bisschen Kosmetik bringt. Und dann gibt es 3 kostenpflichtige DLCs, von denen aber, soweit ich das verstanden habe, nur 2 so Gebäude und Rezepte und so bringen. Das finde ich jetzt nicht so spannend. Aber wenn eine neue Gegend kommt, also neue Inseln mit neuen Quests, und da geht es, wie gesagt, um das Thema Aquarium und Fische. Und ich habe Screenshots gesehen, wo du dir im Prinzip wie so in einem Ozeanarium so ein Riesending machen kannst. Riesen-Aquarium, und da schwimmen dann deine Fische rum, die du halt entdeckt hast. Und fand ich auch nett. Es gibt zum Beispiel ein Item, mit dem du Wasser aufsammeln kannst und dann überall Wasser ausleeren. Und damit kannst du halt ganze Springbrunnen oder Seen bauen, wenn du Lust hast. Also dieser Teil ist auch viel stärker jetzt in Teil 2. Dieses Terraforming, hast du viel mehr Möglichkeiten. Und auch das Richtig Tauchen, cool. Das Fliegen. Das ist wirklich toll. Also du hast jetzt
die ganze Fortbewegung fühlt sich die ganze Fortbewegung fühlt sich jetzt viel besser an. Das ist schon richtig cool. Wie gesagt, es gibt halt auch dann später so ein Fluggefährt und so und kann auch Sachen reiten. Das ist schon ziemlich cool. Ja, also ich glaube, man hört schon raus. Riesenempfehlung. Also selbst wenn man mit Crafting überhaupt nichts zu tun hat. Also wenn man irgendwie sagt so, ja, oh, Minecraft und so, nicht so mein Ding. Muss man gar nicht. Also das Spiel mischt so Action-RPG-Elemente, so ein paar leichte Zelda-Elemente, ein paar Elemente aus Minecraft und so weiter, so geschickt miteinander, dass daraus eigentlich was Neuartiges entsteht. Also ich finde, das ist als Minecraft-Alternative zu bezeichnen, ist irgendwie wird dem Ganzen nicht gerecht. Das ist eigentlich was komplett anderes. Also für mich ist das eigentlich das, was ich bei Minecraft so gebraucht hätte, um das dann irgendwie auch weiterzuspielen. Und es ging mir auch mit vielen anderen Spielen in dieser Richtung auch so. Wir hatten irgendwann mal, habe ich mit Manu Portal Knights zum Beispiel besprochen. Ja. Das wollte ja auch eine Story reinbringen. Das hat einfach nicht funktioniert. Also da habe ich auch irgendwann da gesessen und gedacht, naja, nicht richtig spannend.
Ich hatte ja im PlayStation Plus-Programm Portal Knights mal drin und habe es mir angeguckt, gerade spannend im Verhältnis zu Dragon Quest Builders. Und da, finde ich, merkt man extrem, was Dragon Quest Builders so richtig macht. Ob das jetzt im Charakterdesign geht, um das Questgestaltung geht, um die Landschaft geht, um wie sich das Ganze spielt. Es ist halt einfach, Portal Knights bleibt da an der Oberfläche und ist dann irgendwann sehr redundant und langweilig, obwohl es die ähnliche Mechanik drunter hat. Und Dragon Quest Builders nimmt halt diese Elemente und Dragon Quest Builders 2 umso mehr und verbessert sie und hat sie wirklich geschickt eingefügt. Und ich finde es so toll, dass jemand diese Minecraft-Idee nehmen konnte und was Eigenständiges machen konnte. Und wenn man da empfänglich ist für so ein paar Sachen, wie gesagt, ich bin nicht der Crafting-Typ, das habe ich in Zelda Breath of the Wild schon nicht gemocht. Ich bin nicht der Bautyp, ich bin jetzt kein großer Fan von Minecraft und so weiter. Ich bin jetzt auch nicht der größte Action-RPG-Fan, aber diese Mischung, es funktioniert bei diesem Spiel einfach sehr, sehr gut. Und es hat dieses... Du kannst selber relativ gut steuern, wo du die Akzente setzt und wie schnell oder langsam du das machst. Und da kannst du dich halt austoben oder du kannst es halt lassen. Das Spiel bestraft dich nicht dafür.
Ja. Ja. Außerdem gibt es Bosskämpfe, wo du Riesenaffen mit Bananen zu Fall bringst.
Eben. Was gibt es Besseres? Was braucht man noch mehr?
Was braucht man eigentlich noch? Ja, das ist das beste Argument für dieses Spiel.
So ist es, ja.
Ja, wirklich, also ohne Witz, mega Empfehlung. Also es ist eins der besten Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind. Es bessert den ersten nochmal deutlich aus. Ihr könnt es quasi auf jeder Plattform holen. Ich glaube, also aus Selbstschutz würde ich vielleicht sagen, holt euch vielleicht doch lieber die PS4-Version, weil sonst spielt ihr es die ganze Zeit. Denn sonst, also wenn auf der Switch, da ist ja die Gefahr, dass man es dann auch unterwegs spielt. Nein. Holt es für die Plattform, wo es passt. Ich glaube, Switch ist dafür relativ ideal, weil man dann wirklich auch unterwegs im Urlaub oder weiß ich nicht, irgendwie im Hotelzimmer oder irgendwie in der Bahn dann noch ein Stück weiterspielen kann. Für das ist dieses Sorte Spiel ja wirklich auch gedacht. Ich glaube, also wie gesagt, die Kämpfe sind jetzt, da kommt es jetzt nicht so sehr auf die Reaktion irgendwie an. Es ist jetzt kein Bayonetta, wo wirklich die Frames gezählt werden oder so, nee, sondern also es ist schon, kann man schon halt auch mit der Switch Framerate spielen, denke ich.
Es wird keine große Fingerakrobatik verlangt. Manchmal muss man ein bisschen genau mit der Kamera hin und her justieren oder mal in Ego-Modus gehen, dass man so ein, zwei Sachen besser erkennt oder mal rausfindet, wo fehlt denn vielleicht noch ein Block, oder bei manchen Quests muss man vielleicht den Text dann doch noch mal genauer durchlesen. Ich bin jetzt schon dabei, dass ich oft die Dinge doch relativ schnell querlese. Da geht einem manchmal was verloren. Mit der kleinen Schrift auch ist man da ein bisschen angestrengt. Aber ich freue mich jetzt auf den Urlaub, ich werde es dabei haben und jetzt nochmal in Ruhe sozusagen spielen, ohne jetzt diesen Ich-muss-vorankommen-Podcast.
Es tut mir sehr leid.
Es war gut. Ich glaube, ich würde sonst über die erste Welt nie hinauskommen, wenn ich nicht ein bisschen den Druck gehabt ja hätte. Aber das bindet das Spiel ja alles zusammen und gibt dir genug Möglichkeiten. Und ich habe mich richtig, richtig gefreut jetzt auf das Spiel. Es ist selten, dass ich mir direkt zum Release so ein Spiel hole. Und das hat mich nicht enttäuscht. Auch wenn der Anfang so ein bisschen mit Story-getriebenes Tutorial und so, finde ich, ist ein bisschen, am Anfang noch ein bisschen zäh, aber sobald man in die erste Welt, in die erste Hauptinsel und dann die Nebeninseln kommt, dann nimmt es einfach eine gute Dynamik mit rein. Und es gibt eine Demo im Switch Store. Ich weiß nicht, ob es auf der PlayStation 4 auch gibt. Und man kann, das habe ich zumindest bei der Switch gesehen, man kann sich den Fortschritt aus der Demo übernehmen ins Hauptspiel. Also man muss das ganze Zeug nicht nochmal spielen, was, glaube ich, bei dem ersten Teil leider der Fall war. Also wer Lust hat, soll da unbedingt mal reinschauen. Wie du sagst, ist für mich ein super Spiel. Ich habe ja genug euch in den Ohren gelegen wegen Teil 1 und hatte ein bisschen Angst, dass jetzt Teil 2 enttäuscht, aber das macht er nicht, nein.
Großartiges Spiel. Richtig, richtig gut. Große Empfehlung. Geil. Bin ich sehr froh, dass wir das jetzt endlich besprechen konnten. Wir waren da einigen Leuten ein bisschen was schuldig, glaube ich, weil wir den ersten so verpasst haben. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Eindruck bekommen, vielleicht ein paar Leute neugierig drauf geworden und so weiter und so fort. Und dich hört man ja doch relativ oft hier, ne? Also
einmal im Monat. Mit Lübefühl,
einmal im Monat. Genau.
Das wäre übrigens ein super PlayStation Plus-Titel. Dragon Quest Builders 1. Ja. Also, gerade für jetzt Perspektiven, man kann den ersten auch noch mal gut spielen, finde ich. Der ist, wie gesagt, nicht ganz so poliert wie der Teil 2, aber ja. Genau, mit Le Buffet bin ich bei Manu immer unterwegs und gucke mir halt die PlayStation Plus und Games of Gold Titel, auch wenn sie langsam weniger werden, immer an.
Also zumindest musst du jetzt nicht mehr die ganzen Vision Novels spielen.
Ich überlasse es komplett dir.
Ja, du hast mich manchmal gefragt, hast du das gespielt, hast du das gespielt, kannst du vielleicht was dazu sagen. Aber jetzt sind ja Vita-Titel irgendwie komplett vom Tisch, ne? Also es wird jetzt gar nicht, Plus hat damit jetzt quasi aufgehört. Und jetzt gibt's nur noch Spiele mit mehr Action irgendwie drin. Aber ja, dich hat man einmal im Monat. Es müsste bald schon die nächste Folge wieder kommen, oder?
Wir haben jetzt eine aufgenommen. Wir haben vor 2 Tagen eine aufgenommen für den Juli. Jetzt bin ich dann im August im Urlaub und werde mal schauen, was da rauskommt, was uns sozusagen in diesen Programmen erwartet, was so Epic auch die ganze Zeit raushaut, Nintendo Online und was der Game Pass immer mal wieder reinbringt. Die haben wir jetzt neuerdings ja mal mit drin. Und dann werden wir wahrscheinlich so Mitte, Ende August wieder eine Folge aufnehmen und die Spiele uns anschauen. Genau.
Sehr, sehr cool. Da freue ich mich drauf. Cool, Attila, dann vielen, vielen Dank, dass du mit mir endlich über Dragon Quest Builders gesprochen hast.
Ja, ich danke vielmals für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
Jederzeit. Ey, wenn irgendwie sowas, ne, kannst du jederzeit einfach anklopfen. Das nur sowas wie Portal. Also jetzt, Dragon Quest Builders hat die Messlatte so hochgesetzt. Ich glaube, es gibt so viele Spiele, die in diese Richtung gehen irgendwie. Vielleicht sollten wir so einen Überblick über solche Klone wäre vielleicht gar nicht so schlecht, mal kurz anreißen und mal kurz sagen, was es da sonst noch gibt. Kennst du CubeX Builder zum Beispiel?
Nee, das habe ich noch
nicht. Für Switch?
Für ein Switch, okay.
Ja, es ist so ein Japan-exklusives Switch-Ding. Das habe ich da für 20 Euro mitgenommen. Und es ist nicht das, also Dragon Quest ist nicht das erste Spiel, das versucht, auf diese Switch, auf diese Switch-Welle, auf diese Minecraft-Welle zu springen. Jetzt irgendwie so ein paar andere Spiele, die das auch versucht haben und auch so mit einem Twist, so ähnlich wie Portal Knights. Aber Dragon Quest Builders ist jetzt so quasi das erste, dem das so wirklich gelingt und so richtig eigenständig ist. Und das wäre vielleicht mal interessant. Vielleicht reden wir noch mal drüber.
Beziehungsweise generell das Thema einfach mal so Klone. Also das könnte man ja auch weiterfassen und sich mal die Ursprungs... Ich meine, Minecraft hat ja auch dann Terraria inspiriert. Terraria hieß es doch, oder?
Das
und
2D.
2D-Geschichte. Und dann gab es irgendwie auch noch mal in die Richtung noch andere Titel. Und generell, also es gibt ja immer mal wieder interessante Klone, die manchmal schlechter sind, manchmal besser sind, manchmal was Neues bringen.
Genau. Ja, da könnten wir echt mal drüber reden. Können wir mal überlegen. Aber erstmal fährst du in Urlaub.
So ist es.
Alles klar. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Tschüss.
Dankeschön, euch auch. Ciao.